Ich freue mich so sehr auf diesen Moment, Freunde. Habt ihr eine Ahnung, was jetzt kommt? Der Herr ist auferstanden! Amen! Ah. Es ist so, so gut. Wir wissen, wie die Story ausgeht. Wir wissen, dass der Sieg unser ist. Und wir haben so gelitten an Karfreitag, einfach im Gedenken an dem, was Jesus für uns getan hat. Aber wir haben heute diesen Moment, wo wir uns so unglaublich darüber freuen dürfen. Ey, heute ist der Tag des Triumphs. Heute ist der Tag des Sieges. Und ich weiß nicht, wie du so ein Wort wie Triumph belegst. Also es gibt so Siege, die fährt man auf der letzten Rille. So, oh, gerade noch irgendwie. Ein Triumph ist einfach eine Machtdemonstration. Das ist einfach der Moment, ja, wo es nicht ein bisschen knapp ist, sondern wo der Feind einfach um Längen geschlagen wird. Und wir feiern heute nicht nur irgendwie einen Sieg, sondern wir feiern heute den absoluten, vollkommenen, überwältigenden Triumph Gottes. Der Triumph des Lebens über den Tod. Und nichts und niemand wird das stoppen. Und wir sind einfach so, so glücklich und so, so dankbar, dass wir das gemeinsam tun können. Denn das, was damals passiert ist, ist die maximale Zeitenwende. Das ist, hat alles auf den Kopf gestellt. Dieser eine Tag, dieser eine Moment hat alles verändert. Und nicht nur damals vor 2000 Jahren, nicht nur für die Jünger, nicht nur für Jesus selbst, sondern für dich. Und ich bin voller Erwartung auf das, was Gott einfach heute noch zu uns zu tun, mit uns vorhat, was er durch uns tun möchte, was er uns sagen möchte. Und mein Wunsch ist es, dass Ostern 2024 nicht nur einfach ein nettes, weiteres, schönes Fest ist mit der Familie, sondern dass du ganz persönlich nochmal verstehen kannst und begreifen kannst, hey, das ist eine ganz persönliche Geschichte. Das, was da passiert ist, ist Teil meiner Geschichte. 2000 Jahre zurück passierte etwas, was in meinem Leben heute den Unterschied macht, was heute Veränderung bringt, was heute die Macht hat, in mein Leben hineinzuwirken, hineinzusprechen und alles das, was in meinem Leben irgendwie versucht, Schwere reinzubringen, Kampf reinzubringen, Müdigkeit reinzubringen, Unheiligkeit reinzubringen, ist durch diesen Tag damals vor 2000 Jahren verwandelt worden in einen Tag des Triumphes auch für dich und für dein Leben. Und ich wünsche mir so sehr, dass du das heute erleben darfst und dass du weißt, hey, das, was Jesus da getan hat, zu sterben, aber auch aufzuerstehen, das hat er für mich getan. Das ist Teil meines Lebens heute. Und wenn du das so noch nicht kennst, hey, ich lade dich so sehr ein, mach dein Herz auf für Jesus. Sei nicht einfach nur im Gottesdienst, weil es irgendwie zu Ostern gehört, sondern frag Gott, ey, ist das auch etwas, was du für mich getan hast? Denn das, was Jesus getan hat, möchte ich dir vorlesen. Und das hat er auf so unfassbar geniale Weise gemacht. Steht in Kolosser 2, Vers 14. Da steht, er hat die Liste der Anklagen. Wusstest du, dass gegen dich Listen von Anklagen geschrieben werden? Die sind in deinem Kopf, die sind in deinem Herzen und die kommen von anderen Menschen auf dich. Da ist eine Liste von Anklagen gegen uns und sie ist gelöscht. Er hat die Anklageschrift genommen und vernichtet, indem er sie ans Kreuz genagelt hat. All diese Anklagen, alles das, was auf dich einprasselt, sei es in deinem Kopf, in deinem Herzen oder von außen, er hat diese Anklageschrift genommen und hat sie ans Kreuz genagelt. Auf diese Weise hat Gott die Herrscher und Mächte dieser Welt entwaffnet. Weißt du, wenn da keine Anklageschrift mehr ist, was kann man dann gegen dich vorbringen? Er hat sie öffentlich bloßgestellt, indem er durch Christus am Kreuz über sie triumphiert hat. Hey, über all diese Anklagen hat Christus triumphiert und nicht nur irgendwie es versucht, ein bisschen besser zu machen, es nicht nur versucht, irgendwie gerade zu biegen. Er hat darüber triumphiert und alle Anklagen, die gegen dich gerichtet sind und gegen dich gerichtet werden, hat er ans Kreuz genagelt. Frage ist einfach nur, kannst du das wirklich glauben? Kannst du das annehmen? Und dann gibt es so alte Hasen hier unter uns, die sagen, ach Ostern, mein 69. Mal. Wie schön ist das? Immer wieder neu, herrlich. Weißt du, ich wünsche mir, dass diese Gewissheit heute noch mal ganz, ganz neu dein Herz erfasst. Alles das, wovon wir auch gerade schon gesungen haben. Hey, jede Herausforderung in meinem Leben, jeder Zerbruch, jeder Schmerz, jede Krankheit, alles das wird im Endeffekt unterm Strich in einem großen Triumph im Namen Jesu aufgehen. Und dieser Kampf ist schon gekämpft und er ist schon gewonnen. Und ja, manchmal stecken wir noch drin und es schnürt uns manchmal noch ein bisschen die Luft ab, weil wir denken, könnte auch ein bisschen einfacher sein. Aber ich will, dass wir heute nochmal genau begreifen, alle zusammen, dass dieser Kampf schon gekämpft ist und dass er schon gewonnen ist. Und dass wir da gemeinsam einen Gott haben, an dem wir festhalten können und der uns durch all das hindurchführt, weil er ist auferstanden und das Alte, was war, das ist Vergangenheit. Und er hat alles neu gemacht. Und das ist das, was den Triumph und seine Majestät ausmacht. Er hat das, was war, weggenommen und hat dir etwas Neues geschenkt. 2. Korinther 5, Vers 17 heißt es, das bedeutet aber, wer mit Christus lebt, wer das glauben kann, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, wird ein neuer Mensch. Er ist nicht mehr derselbe. Du bist nicht mehr derselbe. Denn sein altes Leben ist vorbei. Ein Leben, wo es auf dich selber ankam, wo du selber alles hinkriegen musstest, wo du in Verzweiflung nicht wusstest, an wen du dich richten konntest, das ist vorbei. Er hat dir ein neues Leben geschenkt, wo nicht dein Triumph an erster Stelle steht, sondern sein Triumph. Ich möchte mit dir ganz kurz in diese Geschichte nochmal reingehen. Damit wir uns das nochmal ein bisschen vor Augen führen, was hat Jesus da eigentlich wirklich für uns getan? Ich möchte dir einen Vers vorlesen, den wir gerade schon einmal gehört haben, Matthäus 27, Vers 46. Gegen 3 Uhr rief Jesus mit lauter Stimme, Eli, Eli, lama asabtani. Das bedeutet, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Stell dir diesen Moment einmal ganz kurz vor. Und Jesus hatte bis an diesem Moment, wo er am Kreuz hing, und es ist kurz vor seinem Tod, schon eine Menge Schwierigkeiten, eine Menge Schmerz, eine Menge Leid. Ja, das fing damit an, dass eine Volksmenge gesagt hat, kreuzige ihn. Weißt du, du bist da als Gott, bist auf diese Erde gekommen und weißt, ich liebe euch. Und ihr hasst mich. Weil ihr nicht versteht, wie groß meine Liebe für euch ist und dass meine Liebe anders ist, als du sie vielleicht erwartest. Dann sind seine Jünger da, seine Freunde. Die, die gesagt haben, wir werden immer an deiner Seite sein. Wir werden immer für dich sein. Jesus, das, was du getan hast, wie könnten wir jemals von dir weggehen? Was tun sie? Sie gehen weg. Und dann sind da die Folter und die Schmerzen. Ich will das gar nicht bildlich ausmalen. Davon haben wir genug gehört in den letzten Tagen. Das alles ist schon schlimm. Aber jetzt bist du der Sohn Gottes und von Ewigkeit zu Ewigkeit mit deinem Vater verbunden. All die Kraft, die du investiert hast, konntest du nur investieren, weil du diese enge Verbindung mit dem Vater hattest. Jesus hat sich immer seine Kraft vom Vater geholt. Immer dann, wenn es schwierig wurde, ist er ins Gebet gegangen, ist er in die Stille gegangen, ist in diese Situation gegangen, sich Kraft vom Vater zu holen. Gemeinsam hat er mit dem Vater diese Erde erschaffen. Und von Ewigkeit zu Ewigkeit sind sie eine Einheit. Und dann kommt der Moment, wo all der Dreck der Welt auf Jesus gelegt wird. Jede Schuld, jede Anklage, jede Unheiligkeit, die du dir vorstellen kannst, alles das, was Menschen einander antun können, sich selber antun können, aller Spott, aller Verachtung, alles das wird in diesem Moment auf Jesus gelegt. Und der Vater kann seinen Sohn nicht mehr anschauen. Weil der heilig war und heilig ist und immer heilig sein wird, in diesem Moment voll Unheiligkeit ist. Und der Vater kann nicht anders, weil er kann nichts mit Unheiligkeit zu tun haben. Der wendet sich ab. Und dieser Moment ist für Jesus nicht zu ertragen. Weißt du, und ich weiß, das ist nur ein ganz kleines Beispiel. Ich habe 2 ganz schlimme Momente in meinem Leben gehabt. Das war die Eingewöhnung in den Kindergarten mit meinen 2 Kindern. Weißt du, du weißt, du gibst dein Kind jetzt in gute Hände, pädagogisch super ausgebildete, liebevolle Menschen, ein toll ausgestatteter Raum voller Spielzeug. Was kann es denn Schöneres geben für ein Kind? Und dann sagst du, Papa geht jetzt. Ich hab selten so geheult, als ich hinterher im Auto saß, wie als ich meine Tochter das erste Mal einfach sagen musste, nee, du bleibst jetzt hier. Und sie sagt, Papa, bleib, ich will mit dir mitkommen, ich will nicht erlernen, ich will nicht hier bleiben. Völlig egal, wie schön das hier ist, total egal, wie nett alle sind, total egal, welches Spielzeug das ist. Papa, ich will bei dir sein. Ich habe so geheult im Auto, weil es mir das Herz zerrissen hat. Ich habe mein Kind an einem schönen Ort mit netten Menschen zurückgelassen. Aber hier ist der Vater, der seinen Sohn nicht mehr anschauen kann und der Sohn, der verlassen ist. Und in diese Situation hinein stirbt Jesus. Mit diesem schrecklichen Gefühl, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und dann passieren krasse Sachen. Und in diesem Moment zerreißt der Vorhang im Tempel. Das war etwas Unvorstellbares, weil die Gegenwart und die Heiligkeit Gottes war für Menschen nicht zu ertragen. Das war etwas, was, das durfte nicht sein. Einmal ein Mensch im Jahr, nachdem er eine Woche lang sich darauf vorbereitet hat, das war das Maximum. Und auf einmal zerreißt dieser Vorhang. Und die Gegenwart Gottes ist frei zugänglich für uns Menschen. Das ist unfassbar, dass diese Trennung buchstäblich zerrissen ist. Und dann fängt es an, die Erde bebt, Erdbeben. Die Sonne verfinstert sich, an der Sonnenfinsternis, alles auf einmal. Und die Gräber öffnen sich. Ich weiß nicht, ob du das schon mal bewusst gelesen hast. Da ist verrückte Sachen passiert. Erdbeben, Sonnenfinsternis, Gräber öffnen sich. Und Menschen, die schon lange tot sind, aber so darauf gewartet haben, dass endlich der Messias kommt, steigen aus ihren Gräbern aus. Ja, das ist verrückt. Und dann sind da hartgesottene Soldaten. Soldaten, die den Tod tausendfach gesehen haben. Das war ihr Beruf. Die waren Berufskiller. Haben auf einmal Todesangst. Weil das, was hier passiert ist, ist nicht normal. Und sie bekennen in Matthäus 27, 54, der römische Offizier und die anderen Soldaten, die ihn gekreuzigt hatten, überkam Todesangst bei dem Erdbeben und den anderen Ereignissen. Sie sagten, es stimmt. Das war wirklich der Sohn Gottes. Weißt du, was hier passiert ist? Hier hat Christus für unsere Schuld bezahlt. Aber der Tod hat trotzdem gefeiert, weil er dachte, weißt du was, es ist mir völlig wurscht. Lass doch die Menschen frei sein von ihrer Schuld. Es ist mir doch egal. Ich habe den Sohn Gottes. Ich habe den Sohn Gottes. Und damit kann ich mich an die Stelle Gottes jetzt setzen. Gott ist tot. Hey, also habe ich jetzt den Platz. Was mit den Menschen ist, ist mir doch egal. Menschen sind eh nur für den Teufel einen Moment, um Gott zu quälen. Wusstest du das? Wie tust du Eltern am meisten weh? Indem du ihren Kindern wehtust. Wie tust du Gott am meisten weh? Indem du seinen Kindern wehtust. Und in dem Moment hat der Teufel gefeiert. Sagt, weißt du was, lass die doch frei sein von ihrer Schuld, ist mir doch egal. Da ist jetzt ein Platz frei. Den nehme ich mir jetzt. Und dann beschreibt Petrus das hier in Apostelgeschichte 2, Vers 24. Doch Gott hat ihn aus der Gewalt des Todes befreit. Das ist der Moment, den wir heute feiern. Und hat ihn auferweckt und zeigt sich, dass der Tod keine Macht über ihn hatte und ihn nicht festhalten konnte. Der Tod hat keine Macht über Jesus. Der Tod hat keine Macht über Gott. Auch wenn er das für einen kurzen Moment geglaubt hat und das gefeiert hat. Und dann kommt dieser Moment, die Erde bebt nochmal, der Stein rollt weg und der Auferstandene tritt hervor. Und da sind die Frauen, die Jesus noch einen letzten Liebesdienst erweisen wollen. Und sie begegnen dem Engel. Und allein das war schon eine zutiefst verstörende Begegnung, weil einem mächtigen Engel zu begegnen, das hatten sie jetzt nicht erwartet. Und dann zeigt der Engel ihnen auch noch, hey, hier hat Jesus gelegen, aber er ist nicht mehr hier, weil er ist auferstanden. Und voller Schrecken und voller Hoffnung. Was für ein Gefühlschaos. voller Schrecken und voller Hoffnung laufen sie los, um das zu verkünden. Der Herr ist auferstanden, ohne es begreifen zu können. Und dann begegnet ihnen Jesus. Weißt du, und ich glaube, das ist der Moment, alles, was vorher war, ist für uns so schwer zu verstehen, so schwer zu begreifen. Wie geht das alles? Warum musste das so passieren? Aber in dem Moment, wo wir Jesus begegnen, wo diese Frauen Jesus begegnen, weißt du erstens, dass alles wahr ist und dass nichts anderes zählt, als bei ihm zu sein. Wie er diesen Triumph zustande gebracht hat, ich glaube, dafür werden wir eine Ewigkeit brauchen, um das irgendwie zu verstehen. Aber dass er den Tod besiegt hat, dass er diesen Triumph errungen hat, das ist sehr einfach zu verstehen. Weil da ist er in all seiner Kraft und in all seiner Herrlichkeit. Und wir können ihm begegnen. Und wir können mit ihm leben. Aber dann fängt eine Maschine an zu laufen. Fake News werden verbreitet. Weil es kann nicht sein, was nicht sein darf. Und in dem Moment, wo die Mädels loslaufen, um den Jungs endlich mal zu sagen, hey, ihr depressiven Säcke, wacht auf, Jesus ist auferstanden. Laufen die Soldaten los und sagen, ey, keine Ahnung, was passiert ist. Zu Tode erschrocken, die lagen da erstmal eine ganze Weile. Und sind dann losgelaufen, um zu sagen, hey, keine Ahnung, das Grab ist leer, der Stein ist weggerollt, der Typ ist nicht mehr da. Wusstest du, dass in der römischen Armee gab es 3 Stufen von Bestrafung? Die erste war, wenn du deinen Spind nicht sauber gemacht hast, nicht richtig gefegt hast und so weiter. So kleine Vergehen, die wurden schon richtig hart bestraft. Dann gab es so die 2. Stufe für Wiederholungstäter. Die wurden richtig strafversetzt, da wurde schon richtig geprügelt. Und dann gab es Strafen, wenn man seine Kameraden gefährdet hat. Und jemand, der bei einer Wache einschläft, gefährdet seine Kameraden. Und potenziell hast du dafür gesorgt, dass sie hätten alle umkommen können. Und die Strafe für eine Wache, die eingeschlafen ist und damit ihre Kameraden der Gefahr ausgesetzt hat, war die härteste. Die Strafe war, von den einigen Kameraden totgeprügelt zu werden. Deswegen, wenn diese Jungs jetzt da hingehen und sagen, wir sind eingeschlafen, dann ist das eigentlich ihr Todesurteil. Da sagt keiner leichtfertig, ich bin bei der Wache eingeschlafen, hey, sorry, nächste Runde geht auf mich. Sondern die wussten ganz genau, wie ein Hund werden sie mich totschlagen. Aber sie werden trotzdem so bestochen, weil es darf nicht sein, was nicht sein kann. Es muss eine Erklärung geben, es muss eine Lösung geben. Und es wird gesagt, hey, die Jünger haben ihn geklaut, wir sind eingeschlafen, sorry. Und mit viel, viel Geld und viel, viel Bestechung wird diese Geschichte irgendwie in die Welt reingesetzt. Und es wird ins Lächerliche gezogen und es wird ins Unglaubwürdige gezogen. Und das ist auch die einzige Möglichkeit, wie der Teufel auch nur im Ansatz eine Chance hat, diesen Triumph zu zerstören, klein zu machen, indem er das nämlich als unglaubwürdig, lächerlich, nicht mehr zeitgemäß irgendwie versucht darzustellen. Denn mal ganz ehrlich, so einen Triumph hat die Welt noch nicht gesehen. Wie sollte sie ihn verstehen? Wie soll man das verstehen, was man noch nie gesehen hat? Und die einfachste Erklärung kann ja gar nicht so gewesen sein. Weißt du, und der Feind versucht, das wegzunehmen, was wir an Ostern feiern, indem er dich versucht, davon abzuhalten, Gnade zu finden, Barmherzigkeit zu empfangen, Wiederherstellung zu erleben, wirklich neues Leben zu empfangen von dem, der den Tod besiegt hat. Er will dir helfen, Jesus, diese Herausforderungen, die in deinem Leben sind, aus seiner Perspektive, mit seiner Kraft, mit seiner Liebe anzugehen. Aber der Feind versucht, dich davon abzuhalten, indem er das lächerlich macht. Also ein intelligenter Mensch kann ja an sowas gar nicht glauben. Oder andere Punkte, die er dir versucht einzusäuseln. Niemand hat sich in meinem Leben bisher für mich eingesetzt. Ich muss selber stark sein, ich brauche keinen Gott. Oder ich brauche keine Gnade, weil wenn ich was verbockt habe, dann stehe ich schon selber dafür gerade. Oder wenn Gott wirklich die Liebe ist, dann wird er das ja alles nicht ganz so genau nehmen. Am Ende werden wir alle irgendwie auf der weiten Wiese stehen, uns an den Händen halten und piep, piep, piep blinken. Das sind so die Dinge, mit denen man dir versucht zu erklären, dass das ja gar nicht wahr sein kann. Dass das ja lächerlich ist. Und wenn es einen Gott gibt, dann wird er mit Sicherheit nicht so exklusiv sein, dass man noch extra an ihn glauben muss. Dass man das für sich persönlich annehmen muss. Wie oldschool. Aber weißt du, genau das ist die Wahrheit, wenn du ihn erkennen willst. Du wirst ihn nicht erkennen können, wenn du nicht sagst, hey, ich glaube. Wir wollen immer wissen, weißt du? Und Wissen braucht keinen Glauben. Und wenn du etwas beweisen kannst, dann hast du keine Chance mehr, dich zu entscheiden. Aber das ist das, was Jesus tut. Er sagt, weißt du was, ich lasse dir die Wahl. Ich komme so nah auf dich zu, wie es nur irgendwie geht. Und ich lade dich ein, mir zu vertrauen. Und all die Klugheit, die wir so links und rechts zu hören bekommen, die wird dann zur Lächerlichkeit, wenn wir Jesus wirklich erleben, sehen, ihn fühlen und in unserem eigenen Leben wirken sehen. Aber auch alte Hasen versucht der Teufel immer wieder etwas von dieser Kraft, von diesem Triumph wegzunehmen. Er versucht dir nämlich einzureden, dass man das ja alles ein bisschen nüchterner betrachten muss. Ja, dass man das alles realistisch einordnen muss und dass dieser Triumph, den Jesus am Kreuz errungen hat, dass der schön ist und dass es irgendwann auch mal eine gute Zeit geben wird. Aber dass das heute meine Kraft ist, in der ich leben darf, ach, weiß ich jetzt nicht. Und der Teufel versucht dir zu zeigen, dass er ein Gegner auf Augenhöhe ist. Er zeigt dir sein hässliches Gesicht in Kriegen, Hungersnöten, in Terroranschlägen. Er zeigt so auf so viele Art und Weise, dass er ein Gegner auf Augenhöhe ist. Er versucht sich aufzuplustern und all diese hässlichen Dinge dir zu zeigen, die er so tun kann. Und da ist kein Gefühl von Triumph drin. Und dann kommt Angst rein. Wo soll das nur alles hinführen? Was ist, wenn das wirklich auch auf einmal in mein Leben ganz nah reinkommt? Weißt du, dieser Triumph von Golgatha, dieses leere Grab, das ist der absolute Triumph, den Gott für dein Leben erreicht hat. Weil er möchte, dass das in deinem Leben die Realität wird. Diese Auferstehungskraft ist das, was in uns ist, was in uns wirksam ist. Und er möchte, dass du verstehst und begreifst, wir sind Sieger. Du bist Sieger. Dieser Triumph ist dein Triumph. Ja, wir müssen nicht müde, gebückt irgendwie durch die Gegend laufen, sondern wir dürfen uns aufrichten. Sieger. Nicht, weil ich so stark bin, nicht, weil ich so cool bin, sondern weil er der Sieger ist und weil er mir seinen Sieg schenkt. Er sagt, hey, werde Teil davon. Ich habe die Kraft, aber ich will das nicht nur für mich, ich will das für dich. Er hat diesen Triumph errungen. Er hat den Tod besiegt. Er hat jede Form von Verachtung, von Hass, von Gewalt schon vernichtet. Aber weißt du, wir sind immer noch in dieser Situation, dass wir in dieser Welt sind, weil er Menschen so sehr liebt. Und er sich so sehr wünscht, dass noch mehr verstehen, wie groß seine Liebe ist. Das ist der einzige Grund, warum wir noch hier sind und das aushalten müssen. Und ich möchte dich wirklich, wirklich ermutigen und einladen. Hey, dieser Triumph ist dein Triumph. Über jede Krankheit, über jede gescheiterte Beziehung. Ich weiß, der Tod versucht immer noch seine Fühler in unser Leben reinzustrecken. Ich bin auch nicht blöd. Ich bin auch nicht blind. Aber es ist nicht das Ende der Geschichte. Es ist nicht das Ende der Geschichte, sondern das Ende der Geschichte ist der absolute Sieg Gottes auch in deinem Leben. Und es gibt für einen Triumph so herrliche Bauten. Sieger bauen sich etwas. Und auch wir haben in Berlin etwas stehen. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Da haben wir so ein Ding. Das ist ein Triumphbogen. Ja, das ist nicht der bekannteste, aber ich habe ihn genommen, weil er halt in Berlin steht. In Paris steht einer, der ist noch viel, viel bekannter. Ja, Menschen bauen sich solche Monumente, um sich an ihren Sieg zu erinnern, um der ganzen Nachwelt zu zeigen, guck her, was wir geschafft haben. Guck her, was für geniale Kämpfer, Krieger wir sind, wie wir alle unterworfen haben. Und das kannst du sehen, da kannst du durchlaufen, da kannst du die ganzen Bilder und Fresken anschauen. Wahnsinn, die erzählen dir Geschichten. Wo sind die Triumphbögen in deinem Leben? Wo hat Christus in deinem Leben schon hineingewirkt? Siege errungen, Krankheiten geheilt, Beziehungen wiederhergestellt, dir Hoffnung in Hoffnungslosigkeit gegeben. Weißt du, wenn das dein Leben erfüllt, wenn das in deinem Leben sichtbar wird, dann sollen andere Menschen davon etwas zu spüren bekommen. Sie sollen an dir sehen, wie mächtig Christus gewirkt hat, Christus wirkt und er wirken wird. Du bist diese Hoffnung, du trägst diesen Triumph, du trägst diese Auferstehungskraft. Warum ich mir da so sicher bin? Ich möchte dir einen letzten Vers vorlesen aus Epheser 1. Ich bete, dass ihr erkennen könnt, wie übermächtig groß seine Kraft ist, mit der er in uns, in dir ganz persönlich, die wir an ihn glauben, wirkt. Es ist dieselbe gewaltige Kraft, Friends. Es ist dieselbe gewaltige Kraft, die auch Christus von den Toten auferweckt und ihm den Ehrenplatz an Gottes rechter Seite im Himmel gegeben hat. Es ist dieselbe Kraft. Alles das, was wir so feiern an Ostern, der weggerollte Stein, der auferstandene Christus, ja, Erdbeben und Sonnenfinsternisse, ja, die zerrissene Vorhang, alles das, was das bewirkt hat, diese Kraft. Mit dieser Kraft wirkt Christus in dir. Und deswegen bist du Sieger. Deswegen hast du den Triumph. Und ich bete jetzt, dass du wirklich, wirklich diesen Triumph nochmal für dich, diese Ostern 2024 annehmen kannst. Und wenn du das noch nicht getan hast, ich lade dich jetzt ein, wirklich zu sagen, Jesus, hier bin ich. Ich will dir begegnen. Ich möchte, dass dein Sieg auch mein Sieg ist. Vater im Himmel, wir kommen vor dich. Und wir wollen dich gleich so laut anbeten, wie wir es noch nie getan haben. Aber wir bekennen, nicht wir sind die Coolsten, nicht wir sind die Sieger, sondern du bist Herr. Du bist Sieger über Hölle, Tod und Teufel. Und das hast du durch deine Auferstehung der ganzen Welt gezeigt. Du bist ein Gott, der lebt, jetzt und in alle Ewigkeit. Du bist ein Gott, der frei macht, der heilt, der vergibt. Und ich bete, Vater, dass du in uns diese Triumphbögen aufrichtest, damit sie auf dich hinweisen, damit jedes Bild, das aus unserem Leben heraus gezeichnet wird, ein Wegweiser ist für deine Herrlichkeit und deinen Triumph. In Jesu Namen. Halleluja. Amen.